HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Der Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Daniela Baumeister. Eines Abends sagt Nina, damals 4, zu ihrem Vater, ich wünschte, wir hätten 1 Million Minuten. Nur für die ganz schönen Sachen, weißt du? Der Vater, Wolf Küpper, Truppenforscher, Berater bei den Vereinten Nationen, Vielflieger und Vielarbeiter, denkt tatsächlich drüber nach. 1 Million Minuten sind 2 Jahre und Nina ist ein ungewöhnliches Kind. Sie hat immer so viel Zeit, wie sie braucht und sie weigert sich oft, Dinge realistisch zu sehen. Die Ärzte sprechen von Defiziten, wenn nicht von Behinderung. Wäre es da nicht vielleicht das Beste für das Kind oder vielleicht auch für den Vater und die Mutter? Es folgen 2 aufregende Jahre an mehreren Enden der Welt. Es folgt ein Buch, ein Märchen aus dem Deutschland der Gegenwart. 1 Million Minuten heißt es. Und es folgt ein anderes Leben, in dem Wolf Küpper, wie er sagt, das Glück fand. Und die Geschichte geht weiter. Und darüber reden wir im Doppelkopf in HR2 Kultur. Guten Tag, Wolf Küpper.
Hallo, guten Tag.
Bleiben wir erstmal beim Anfang. Die wirklich wichtigen Dinge stehen auf der blöden To-Do-Liste nicht drauf. Wie lange haben Sie gebraucht, das zu kapieren und es dann vor allem auch umzusetzen?
Schon ziemlich lang. Ich bin ja auch nicht allein drauf gekommen, sondern da war es schon wichtig, dass meine Tochter sozusagen die Stichwortgeberin war. Und die Geburt meiner Tochter, auch mit der Diagnose, dass sie eine Behinderung hat, das war schon so ein Wendepunkt. Ab dem ich mich dann auch gefragt habe, ja Mensch, warum habe ich eigentlich nie Zeit und oder beziehungsweise Zeit für so viele Dinge, aber nicht für die, die mir eigentlich wirklich wichtig sind. Das verändert dann natürlich alles eigentlich, wenn man anfängt so zu denken.
Haben Sie dann gleich gewusst, was wirklich wichtig ist oder mussten Sie das mühsam lernen?
Ich bin ja dann zum ersten Mal Vater geworden und natürlich muss man das auch lernen, ja. Plötzlich tauchte die Familie am Horizont auf und die Vaterschaft und ja, das war schon ein Lernprozess.
Es passierte ein Riss durchs Leben, so beschreiben Sie das auch, beziehungsweise durch die 1440 Minuten täglich.
Ja.
Rechnen Sie eigentlich jetzt nur noch in Minuten?
Ja, das ist mein großer Gewinn. Das ist mein Lottogewinn quasi. Dass ich nicht in Geld rechne, sondern in Minuten. 1440 Minuten hat jeder Tag und eigentlich, und ich habe auch mal ausgerechnet, also 35 bis 40 Millionen Minuten hat das Leben.
Da verzählt und, man sich aber dann vielleicht doch mal zwischendurch.
Taschenrechner. Naja, und dann ist es ja so, man müsste sich eigentlich ja wirklich genau überlegen, was man eigentlich damit macht mit den Millionen Minuten. Das sind ja die eigenen, aber die vergehen ja oft so, ohne dass man überhaupt jemals drüber nachdenkt, okay, was ist mir eigentlich wichtig in der Zeit?
Und was war der Riss? War das dann dieser Leerraum, in dem sich alles verändert oder war das dann schon die Veränderung?
Na, der Riss ging so durch diese Selbstverständlichkeit, mit der man eigentlich so vor, oder mit der ich so vor mich hingelebt habe. Also mein Beruf war mir sehr wichtig, ich habe da wahnsinnig viel Zeit mit verbracht. Ich habe eben nicht darauf geachtet, okay, was habe ich eigentlich noch für besondere Projekte? Ich hatte erst dann, als Vater mich wahrgenommen habe, habe ich natürlich gemerkt, okay, du hast da ein Kind und du kannst dich darum kümmern. Das ist großartig, es macht Spaß, es braucht aber auch die Zeit. Da ist diese Selbstverständlichkeit kaputt gegangen, mit der ich einfach so vor mich hingelebt habe.
Also Sie waren auch einer von denen, die sagen, Karriere ist schön und Stress gibt's nicht und der Rest kommt irgendwann dann, wenn ich mal Zeit habe oder so.
Ja, also das irgendwann ist eine ganz gefährliche Sache.
Das kennen wir alle, ne?
Habe ich immer gehabt. Ich habe immer gedacht, ich habe zwar im Moment nie Zeit, also diese Jobs, wo man viele Aufgaben hat, die sind ja eben so, dass man eigentlich permanent da irgendwie beschäftigt ist. Und ich habe immer gedacht, ja, irgendwann mache ich dann doch nochmal die große Reise oder irgendwann schreibe ich vielleicht ein Buch oder irgendwann kümmere ich mich um dies und das. Und das Problem ist, dass irgendwann kommt nicht, wenn man das so handhabt. Also eigentlich ist es, glaube ich, sogar so, dass irgendwann ist die einzige Möglichkeit, dass das wirklich nie passiert. Wenn man daran glaubt, dass es einfach nur so kommt, dann passiert es nicht.
Dann machen wir mal weiter mit dem Klischee. Sie haben also Haus, Hof und Auto verkauft, sind nach Australien oder Thailand geflogen und haben sich in die Hängematte am Strand gelegt.
Ja, ist das nicht okay?
Doch, aber es ist so ein schönes Klischee. Da muss ja noch ein bisschen mehr sein, oder?
Naja, es ging gar nicht um die Hängematte oder ja, um die Entfernung oder so, sondern es ging darum, Zeit zu haben. Wir haben halt gemerkt, dass mit der Nina, so heißt meine Tochter, wir so einen normalen Alltag nicht bewältigt bekommen haben, weil Nina ist extrem langsam in vielen Dingen, die sie tut. Sie hat halt eine schwere Behinderung Und das kollidiert an allen Ecken und Kanten mit diesem Alltagsrausch, durch den man immer so durchfährt. Und wir haben halt einfach gemerkt, so, wir müssen weg. Also die Devise war eigentlich, lass uns so weit wegfahren, bis wir Zeit haben. Und nicht, lass uns irgendwo hin oder so. Es gibt natürlich auch schöne Ziele. Und das ist aber eigentlich so die Kulisse eigentlich.
Ist es tatsächlich, dass die Zeit dort liegt, wo es schön ist und wo es weit weg ist?
Ja, weil man nicht mehr erreichbar ist. Und die To-Do-Listen sehen völlig anders aus. Die werden eigentlich komplett außer Kraft gesetzt auf Reisen. Es erreicht einen ja kaum mehr jemand. Man hat diese ganzen selbstverständlichen Dinge, die man sonst so tut, die fallen ja irgendwann unter den Tisch. Und das war schon so ein Paradies in dem Moment.
Also die Hängematte und die Aussicht auf viel Zeit?
Ja.
War schon gut.
Zeit in der Hängematte, ja.
Erzählen Sie mal die Geschichte. Der Auslöser war nicht nur die Frage Ihrer Tochter nach den Millionen Minuten, sondern auch ein Besuch beim Kinderpsychologen, der fragte Ihre Tochter, was ist nass und fällt vom Himmel, und sie sagte, ein Hund.
Ja, genau. Also es ist die Standardfrage.
Das gefällt mir sehr gut.
Das ist, genau. Also man darf eigentlich nur antworten, Regen. Was ist nass und fällt vom Himmel? Da gibt es eine richtige Antwort, für die gibt es dann einen Punkt. Und das ist typisch für meine Tochter, dass sie dann sagt, nö, das ist ein Hund und der ist eben nass, und jetzt, wenn er runterfällt, dann kann man ihn aber warm föhnen und dann kann man auch sofort mit ihm spielen und vielleicht legt man noch einen Teppich drunter, damit er nicht so hart aufprallt und so weiter und so weiter. Und meine Tochter liebt diese Fantasiewelt, das machen ja alle Kinder, aber meine Tochter hat halt so eine XXL-Fantasie immer noch. Und das war auch nochmal so ein Symptom für uns, wo wir gemerkt haben, okay, also dann müssen wir halt dahin, wo die fliegenden Hunde sind. Also müssen was anders machen.
Haben Sie die fliegenden Hunde gefunden? Also im Verlauf des Buchs taucht er schon ab und zu mal auf.
Also ich habe gemerkt, dass meine Tochter recht hat mit vielem, was sie sagt. Und wir haben keinen echten vierbeinigen Golden Retriever oder sowas gefunden. Aber auf der anderen Seite, ich meine, es gibt echt, und das haben wir gesehen, fliegende Fische, Flughunde, Fledermäuse. Es gibt fliegende Reptilien, es gibt Flughörnchen. Wir sind denen immer begegnet, dann ja live. Und dann hat meine Tochter immer gesagt so, siehste, habe ich dir doch gesagt. Und es ist doch nur eine Frage der Zeit, bis der fliegende Hund auch irgendwann hier vorbeikommt. Und selbst wenn wir den nicht treffen, ich weiß inzwischen, dass sie so viel Recht hat mit dem, was sie immer sagt, ja.
Über das, wie das hilft, den Alltag dann tatsächlich besser zu bewältigen, reden wir auch noch in dieser Sendung. Jetzt gibt's erstmal Musik, die Sie mitgebracht haben. Da gehen wir nicht nach Thailand und nicht nach Australien, sondern nach Kuba.
Ja.
Warum?
Also ich habe ganz viel in Lateinamerika gearbeitet. Ich war auch auf Kongressen in Kuba. Also ich liebe zum Beispiel sehr Ecuador, da habe ich viel gearbeitet. Ich liebe die Latinos von ihrer Mentalität her. Ich habe viel Salsa getanzt dann auch. Wir wären fast auch nach Lateinamerika gefahren mit der ganzen Familie dann, aber haben dann aus bestimmten Gründen einfach gesagt, nee, es ist einfacher mit kleinen Kindern in Australien zum Beispiel unterwegs zu sein.
Aber und Chan Chan.
Ich liebe die Musik da.
Buena Vista Social Club hat auch noch eine ganz eigene Magie, ne?
Ja, allerdings, ja. Das ist das Gegenteil von Star sein, oder? Das ist Leidenschaft in der Musik und sonst nichts.
Aber die haben auch einen gebraucht, der sie dahin gebracht hat, dass
den
sie das
Wenders?
Auch. Ja.
Ich weiß gar nicht, ob viele von denen überhaupt noch leben, aber ich habe den Film auch gesehen und habe gedacht, ja, das ist das Leben ist Musik, wirklich.
Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cero voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. El cariño que te tengo te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar.
Doppelkopf in HR2 Kultur mit Daniela Baumeister und Wolf Küper. Er hat das Buch geschrieben, 1 Million Minuten, und hat uns vorgemacht, beziehungsweise mal aufgeschrieben, wie das ist, wenn man das Leben in Millionen Minuten zählt und nicht mehr der Zeit hinterher rennt. Und wenn man vielleicht grundsätzliche Dinge einfach ändert, wie den Aufenthaltsort zum Beispiel. Was macht denn den Unterschied, Wolf Küpper? Sie sind also mit Ihrer Familie dann nach Australien, nach Thailand gezogen. Was macht den Unterschied? Die andere Umgebung, die andere Einstellung, das Leben in Minuten zu zählen, mit denen Sie Ihre Kapitel überschreiben. Ist es eine andere Offenheit den Menschen und den Situationen gegenüber oder ist einfach das gute Wetter?
Das, also wenn man aus dem Rheinland kommt, ich komme ja aus der Köln-Bonner Bucht, da haben wir lange gelebt, das ist eine sehr diesige Gegend. Also dann ist es schon toll, wenn man so von Licht umgeben ist und von Farben. Und das spielt schon natürlich eine Rolle, aber die Hauptsache ist eben tatsächlich die Zeit und auch die Freiheit, die Zeit zu gestalten. Na, es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie jahrelang in der Hängematte zu liegen, das wäre allen Beteiligten auch zu langweilig gewesen. Aber es geht um diese Freiheit, morgens aufzuwachen und zu sagen, okay, was wollen wir heute am allerliebsten machen? Das ist doch irre, oder? Und das hatten wir 2 Jahre lang. Das ist unheimlich viel wert. Das verändert auch ganz viel.
Sie haben ja eben schon gesagt, dass es schwierig ist mit einem Kind, das andere Spielregeln hat, in einem normalen Alltag klarzukommen. Wenn der Alltag sich jetzt verändert, sind dann die Spielregeln auch andere? Also kommt man dann besser klar?
Eine Spielregeln sind eigentlich eine Fiktion. Ich will mal ein Beispiel geben. Meine Tochter hatte eine schwere Behinderung, die wirkt sich so aus, dass sie zum Beispiel ganz schwer nur schreiben kann mit einem Stift. Die ist gezwungen worden, in der Grundschule dann schreiben zu lernen, handschriftliches Schreiben. Und ich habe mich so ein bisschen mit den Lehrern gekracht, aber wir haben uns dann auch verständigt. Und jetzt habe ich gelesen, Finnland 2016, das handschriftliche Schreiben ist abgeschafft in Finnland. In Japan gibt es auch schon papierlose Klassen. Dann habe ich neulich gelesen, die Schweden wollen nur noch 6 Stunden pro Tag arbeiten. Die Spanier machen Siesta. In Japan werden behinderte Kinder versteckt von den Familien. Bei uns faseln Leute von der Rente mit 72. Das heißt, an jedem Ort sind die Spielregeln doch anders. Und dann, finde ich, ist die Konsequenz, dann muss ich und kann ich dahin gehen, wo mir die Spielregeln am besten gefallen.
Jetzt sind Sie aber gerade, Sie sind gerade wieder in Deutschland, Ihre Familie ist aber nochmal abhanden gekommen, also ist nochmal weg, aber das ist ja kein Dauerzustand. Wo geht das denn mit den Spielregeln?
Ich finde das wahnsinnig spannend. Also ich glaube, es gibt kein Set von Spielregeln, was so toll ist, dass man da immer bleiben will. Das ist genau wie mit dem Wetter. Aber man muss eben nicht unbedingt wieder zurück, sondern man kann natürlich auch wirklich den Lebensort verschieben.
Ist Ihnen das Zuhause denn dann auch mal abhanden gekommen? Also das Zuhause hier?
Ja, also das Zuhause ist jetzt mittlerweile, weiß ich, das ist bei den Leuten, mit denen ich unterwegs bin. Das heißt, kann ich, und in mir auch ein bisschen, kann ich schon mit mir rumtragen. Also wenn man nur kurz reist, selbst wenn man mehrere Monate reist, dann war es bei mir so, ich habe immer noch gedacht, ja, ich bin jetzt in einem Ausnahmezustand und irgendwann gehe ich zurück. Aber nach so 15 Monaten hat sich das wirklich verändert und ich habe wirklich begriffen, nee, ich selber habe mich auch so verändert. Ich werde sicher nicht wieder so zurückkommen, wenn überhaupt, wie ich losgefahren bin, sondern ich bin eine andere Person geworden und meine Kinder auch schon. Also zum Beispiel der Simon, Mr. Simon, der war 6 Monate, als wir losgefahren sind. Und als der zurückkam, hatte der ja 90% seines Lebens auf Reisen verbracht im Grunde. Und für den war das völlig normal. Und er hat zum Beispiel auch gar nicht Deutsch gesprochen. Das heißt, als wir dann lange in Bonn waren, erstmal wieder, hat er nach ein paar Monaten gesagt, so, ja, wann geht's denn jetzt wieder weiter?
Man kann bei Ihnen schön lesen, dass er für ihn alles happy ist, weil er es nicht anders kennt auf der Reise.
Ja, der war sehr bescheiden, aber auch in seinen Ansprüchen. Also Hauptsache, die Mutter war da und dann war es schon eigentlich gut.
Also Spielregel auch Nummer 1 ist lachen?
Ja.
Oder versuchen?
Also das habe ich durch meine Tochter gelernt. Also sie hat so einen unerschütterlichen Humor, egal was passiert. Ich versuche das mir abzuschauen. Ich habe auch so einen Satz gelesen nochmal und zwar, wenn ein Problem unlösbar ist, dann ist es kein Problem. Und wenn es lösbar ist, ist es auch kein Problem. Also und das finde ich, diese humorvolle Perspektive finde ich ganz gut.
Was ich nicht ganz verstanden habe, es scheint ja wirklich was dran zu sein an diesem, man ist anders, wenn man weg ist. Und Ihre Tochter, die also den Erfahrungshorizont nicht hatte, aber nicht nach Hause will, also nicht zurück nach Bonn will. Wie erklären Sie das? Also wenn Sie sagen, okay, wir sind jetzt erwachsen und es ist einfach so schön am Strand oder in Australien oder Südafrika, aber das Kind und der andere, ihr Sohn, der dann auch sagt, können wir jetzt nicht mehr da mal los? Also was ist denn so schrecklich an dem hier?
Das war dann gar nicht so schrecklich. Also die Nina war total schockiert, als wir gesagt haben, so, jetzt sind wir schon 1 Million Minuten unterwegs und die Reise neigt sich dem Ende zu. Da hat sie wirklich einen ganz schlechten Tag gehabt. Aber als wir dann hier waren, war es einfach nur einfach ein neues Abenteuer. Mhm. Aber auch mit der Perspektive, dass es nur eine neue Station ist. Also wir haben gar nicht mehr das Gefühl gehabt, wir gehen für immer irgendwo hin zurück, sondern wir haben nur das Gefühl gehabt oder die Perspektive gehabt, so, jetzt gehen wir erstmal nach Bonn. Und sie ist dann eingeschult worden, das war auch der Grund, warum wir zurückgegangen sind, und schauen uns das mal an, wie das ist. Aber auch immer ergebnisoffen.
Also, und wie war dann das? Nicht ist, ich meine, Schule, das sind ja nun wirklich reichlich dann Spielregeln.
Ach, na, sie hat eine sehr gute Schule gehabt dann schon, das muss man sagen, eine inklusive Schule natürlich, mhm. wo, also da bin ich dann auch froh, übrigens dann in Deutschland zu sein, wo sie zum Beispiel eine Schulbegleitung hatte. Mhm. Aber sie hat dann auch nach einer Weile gesagt zum Beispiel, ja, warum muss ich eigentlich immer morgens schon was lernen, wenn ich noch nicht ausgeschlafen bin.
Fragen sich bestimmt jetzt viele, das ist ja schon ein Luxusleben, was der Mann da führt. Hm. Muss der kein Geld verdienen? Muss der nicht seinen Job wiederkriegen?
Naja, so der Schnösel, der geerbt hat.
Genau,
und
so.
So ist es nicht. Also jetzt habe ich wahnsinnig Glück. Jetzt kann ich natürlich, wenn ich ein Buch schreibe, das kann ich überall. Da habe ich immer von geträumt. Die Leute fragen immer, wo habt ihr das Geld her gehabt? Das war eine der häufigsten Fragen überhaupt. Wie? Ja. Mhm. Und ich habe es aber mal ausgerechnet. Und es sind 2 Cent. Pro Minute, die es gekostet hat im Nachhinein. 2 Cent der für die beste Zeit meines Lebens. Und das ist dann im Endeffekt gar nicht so viel. Also wir haben in den 2 Jahren 70.000 Euro ausgegeben. Das ist eine ganze Menge Holz. Jetzt, was mich wundert ist, wenn ich einen Kredit aufnehme, das haben wir gemacht, über 25.000 Euro und ich sage, ich kaufe mir dafür ein Auto, dann fragt kein Mensch nach. Die Leute gucken sich hinter das blitzende Auto an, alle stehen drumherum und sagen, boah, coole Kiste. Wenn ich das gleiche Geld nehme und ich fahre mit meinen Kindern 2 Jahre um die Welt und sehe, wie die groß werden und habe Zeit mit denen und mit meiner Frau, dann fragen alle, ja, wie könnt ihr euch das denn leisten? Ist total verrückt, finde ich.
Aber Sie haben es jetzt so schön erklärt, dass es Sie keiner mehr fragen wird, der diese Sendung gehört hat.
Ja, ich hoffe, ja.
Wir wollten ja auch nicht nur darüber sprechen, was in diesen 2 Jahren passiert ist, weil Sie waren ja dann hier und sind wieder losgefahren. Sie sind jetzt hier auf Lesereise und fahren dann wieder los. Also das Leben hat sich ja auch in diesen Stationen, die Sie schon angesprochen haben, zumindest ansatzweise verändert. Und Ihre Tochter
sehr stark
sagt, ich habe schon wieder Millionen Ideen.
Ja, die hat jetzt,
oder?
Das ist ja das Schöne, ne, dass dann immer die Räume werden größer, die geistigen Räume werden immer größer. Also man kommt, finde ich, im Alltag ist schwer, so kreativ zu sein. Also mir fällt das wahnsinnig schwer. Und wenn ich als Kind von 8 bis 16 Uhr in der Schule bin, dann bin ich vielleicht hinterher auch nicht mehr so die Kreativste. Aber durch diese Reisen entsteht natürlich immer so was Offenes. So, ja, okay, was machen wir jetzt als Nächstes?
Und nie Stress, nur Idylle?
Doch,
Hand aufs Herz.
Doch, natürlich. Also Nina hat natürlich viele Aufgaben bekommen, die anderen Kindern leichter fallen, dadurch, dass sie eine Behinderung hat. Also wir haben jetzt auch auf der letzten Reise, hatte ich einen Lehrplan mit sozusagen in Mathematik. Sie hat nämlich eine Dyskalkulie. Und das ist richtig harte Arbeit für alle.
Was ist das?
Dyskalkulie ist auf gut Deutsch, wenn man nicht gut rechnen kann. Also wenn man sagt, 3 plus 3 ist 4. Und einem dabei noch nicht mal auffällt, dass das irgendwie nicht sein kann. Und das ist echt eine ganz schöne Herausforderung, also für das Kind und für die Eltern. An sowas müssen wir arbeiten. Also klar entsteht da auch Stress und dann werde ich auch manchmal trotzdem noch ungeduldig, obwohl ich dieses wunderbare Kind habe, was mich so viel gelehrt hat, bin ich dann trotzdem noch da und sage, jetzt denk doch nochmal nach. Und dann sagt sie, ja, habe ich doch nachgedacht. Ist doch 4.
Also Sie befinden sich nicht auf Wolke Nummer 4, aber das ist der Titel, den Sie als Nächstes gerne hören würden, den Sie mitgebracht haben.
Ja, das ist ein komisches Lied. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig verstehe. Ich denke immer, ich bin mir nie sicher, ob das ironisch gemeint ist. Weil die Wolke Nummer 4, die hat schon was wahnsinnig Tolles. Aber dann sagt er irgendwo auch, wir begraben die ganzen wichtigen Dinge unter den Tagen oder sowas. Und dann denke ich mir, ja, Mensch, Ist das eigentlich alles ironisch gemeint? Also wollen wir auf Wolke 7 oder ist es Wolke 4 okay? Ich weiß nicht.
Also Philipp Dittberner ist Ihnen dann doch sehr ähnlich.
Kann sein, weiß ich nicht. Das wäre anmaßend, aber ich finde das Lied spannend. Ich denke da ständig drüber nach, wenn ich das höre.
Ich glaube, Sie haben recht.
Lass uns die Wolke 4 bitte nie mehr verlassen. Wir auf Wolke 7 viel zu viel verpassen. Ich war da schon einmal. Bin zu tief gefallen. Lieber Wolke 4 mit dir als unten wieder ganz allein. Ziemlich gut. wir das so gemeistert haben, wie wir die großen Tage unter kleinen Dingen begraben. Der Moment, der die Wirklichkeit maskiert, es tut nur gut zu wissen, dass das wirklich funktioniert.
Der Doppelkopf in H2 Kultur mit Wolf Küper, der ein Experiment gemacht hat, was man in seinem Leben mit 1 Million Minuten, also mit 2 Jahren, anfangen kann, wenn man mit der Zeit anders umgeht und auch mit den Orten, an denen man sich bewegt, und hat darüber ein, wie ich finde, sehr lesenswertes und schönes Buch geschrieben. Mein Name ist Daniela Baumeister. Und die Geschichte geht weiter, denn Wolf Küper kommt mit seiner Familie zurück, das Mädchen wird eingeschult und dann ziehen sie wieder los. Sie haben mir dann ein Foto geschickt aus Panay. Das sieht aus wie auf der Fototapete, also Sonnenuntergang am Meer. Es ging dann doch nicht ohne, oder?
Ich habe es vermisst, aber es geht ohne Sonnenuntergang. Aber es geht nicht ohne die Zeit, sich den Sonnenuntergang anzugucken. Und es geht nicht ohne die Zeit, mit den Kindern dann eine Expedition zu machen und die Zeit, mit meiner Frau lange Gespräche zu haben und so weiter und so weiter. Der Sonnenuntergang ist nur der Anlass für den innezuhalten, ne? Den Moment irgendwie wahrzunehmen. Und ich meine, ist ja auch komisch, ne? Alle Leute gucken sich Sonnenuntergänge an. Ne? Warum?
Ist eigentlich? Ja auch schön.
Da gibt's ein, ja, aber was ist da dran eigentlich schön? Also,
haben Sie es rausgefunden?
Ich finde, nee, aber ich falle auch mal wieder drauf rein. Ich finde es auch schön. Aber ich glaube, Menschen haben ein Bedürfnis nach sowas. Ja, also das ist ganz tief innen drin. Ich sehe auch Leute jetzt immer Muscheln sammeln oder Erwachsene meine ich jetzt.
Das mache ich übrigens auch gerne.
Okay, oder Sandburgen bauen oder so.
Nee,
Dinge,
das meine ich gerne. Aber
so Dinge, wo man denkt, das ist eigentlich kindisch. Aber ich glaube, dass ganz tief drin in Menschen ist da was wonach man sich sehnt.
War die zweite Abfahrt anders als die erste?
Die Kinder waren älter zum Beispiel, deutlich älter jetzt. Ne? Das war ein Unterschied. Das heißt, sie waren auf der einen Seite anspruchsvoller, lassen sich jetzt auch nicht mehr abspeisen mit irgendeinem Quatsch und dann haben auch Vorstellungen konkreter, was sie gerne machen würden, schnorcheln oder so. Auf der anderen Seite auch selbstständiger, das heißt, die verschwinden dann noch zu zweit, die sind sehr ähnlich, die beiden. Und dann hat sich die Welt verändert sich halt rasant. Also wir waren an Orten, wo kein Mensch war. Wir sind wieder hingefahren, jetzt 6 Jahre nach der ersten großen Reise wieder da gewesen und es sind plötzlich an einem Strand 7 große Resorts. Ich glaube, wir werden gar nicht mehr lange so reisen können. Also man muss ja immer in die immer entlegeneren Ecken fahren, um überhaupt noch unberührte Natur zu finden zum Beispiel. Das hat mich ganz schön schockiert diesmal. Ich habe früher auch viel im Umweltschutzbereich gearbeitet, ne? Und ich habe manchmal den Eindruck, ja, das geht nicht mehr lange so weiter. Bald ist der letzte Fleck bebaut und verwendet und irgendwie kommerzialisiert.
Was machen wir dann?
Naja, wir machen es ja alle. Also, ne, ich habe neulich gelesen, der Tourist zerstört das, was er sucht, indem er es findet. Und ich bin ja auch Tourist. Überleg manchmal, wie werden meine Kinder reisen? Vielleicht kann man Kerosin gar nicht mehr bezahlen. Dann fahren sie vielleicht doch wieder in die Eifel. Wer weiß. Wir haben jetzt 1 Milliarde Chinesen und von denen können jetzt immer mehr Leute auch reisen. Das heißt, es ist nicht mehr dieses Alte, dass man irgendwo in Thailand am Strand sitzt und dann kommt ein Schweizer vorbei und ein Österreicher und ein Deutscher, sondern plötzlich hat man 15 chinesische Urlauber da. Ne, das verändert sich auch. Also zum Beispiel neulich ist auf den Philippinen ist eine Gruppe chinesischer Touristen, das waren so 12 bis 14 Leute, ganz sorgfältig alle auf mein Handtuch drauf gelaufen, über das Handtuch rüber und dann weiter. Also das war für die gar nicht relevant, dass das jetzt mein Handtuch war. Da habe ich gemerkt, also mein Begriff von, das ist jetzt hier mein 2 Quadratmeter Platz, der darf nicht betreten werden, das war ganz provinziell, was ich mir da ausgedacht hatte. Das war für die gar nicht relevant.
Zeit, da haben wir jetzt ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, also der Umgang mit der Zeit. Wird der besser?
Ach, es ist so ein knappes Gut, aber wenn man in Zeit rechnet statt in Geld, dann hat man, glaube ich, schon viel gewonnen. Also ich bin ja auch Sachzwängen unterlegen, das heißt, ich muss immer wieder Kompromisse machen. Ich muss auch Zeit verwenden, um Geld zu verdienen. Das lässt sich ja nicht irgendwie anders machen. Das heißt, ich habe schon immer wieder das Gefühl, okay, jetzt bist du wieder in so einer Mühle drin. Aber auf der anderen Seite habe ich immer so eine Distanz, Gott sei Dank. Also ich weiß, das ist jetzt nicht selbstverständlich und es geht anders und ich gebe mein Bestes, um das auch so in Schach zu halten. Mein Leben ist mir zu wertvoll, um es einfach so vergehen zu lassen.
Kann das sein, dass die Zwänge sich auch anders anfühlen jetzt vielleicht?
Also das hat mir auch mal eine gute Freundin gesagt, nach der ersten langen Reise, da hatte ich ziemliche Eingliederungsschwierigkeiten. Ne? Ich kam an, es war Winter und dann gingen diese Sachzwänge wieder an und sie meinte, du weißt doch jetzt, dass du freiwillig hier bist. Also wenn du die Wahl hast, dann darfst du auch nicht jammern. Also wenn du dich entscheidest, jetzt hier zu sein, dann hör auf zu jammern.
Ist es denn ein Spiel?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ja, das Leben ist ein ziemliches Spiel, ja.
Welche neuen Spielregeln haben Sie, Ihre Frau, Ihre Kinder denn inzwischen für sich auch so verinnerlicht und akzeptiert?
Ich glaube, das sind soziale Kompromisse und Verständigungswege, ne? Sonst, wenn einer sich nicht dran hält, dann geht's ja auch auf Kosten von anderen. Wir haben nicht explizit irgendwelche neuen Regeln, aber was ich ganz doll merke, ist, dass in allen ist diese Reise nicht mehr, das nicht mehr rauszukriegen sozusagen. Und ich glaube, selbst die Kinder wissen, dass es Alternativen gibt. Insofern, also ein Beispiel zum Beispiel im Rheinland. Ne? Im Rheinland fragt man jemanden, wie es dem geht, und dann gibt es eine Standardantwort. Und das ist, ja, das muss. So heißt, ne? Und dann gibt es auch nur eine Antwort, die man dann selber geben darf. Und die ist auch, ja, so, ne? Das sagt man normalerweise. Und jetzt ist es so, wenn ich jemanden treffe und der sagt mir das so, und oft ist da auch ein Leidensdruck, der wird einfach aber nicht ausgedrückt, sondern da ist so dieser Deckel drüber, ja, es muss. Dann denke ich schon so, ja, nee, muss nicht.
Geht's Ihnen denn größtenteils gut?
Ja. Ich habe wahnsinnig Glück gehabt jetzt mit dem Buch natürlich auch.
Und insofern, Sie scheinen aber ein Lebensgefühl zu treffen.
Das ist halt natürlich auch komisch. Ne? Bei uns müssen zwei Leute Vollzeit 35 Jahre arbeiten, um am Ende ein Dach über dem Kopf zu haben, ein eigenes. Oder man zahlt mit 70 noch Miete von der kleinen Rente. So, das heißt, wir leben alle unter enormen Zwängen, die im Grunde nur eins kosten, nämlich Zeit. Also am Ende ist das Geld da und das Leben ist aber schon ein Stück weiter gegangen und man hat vielleicht wahnsinnig viel davon damit verbracht, einfach nur Geld zu verdienen die ganze Zeit, um Sicherheit zu bekommen. Ne? Und ich glaube, dass viele Leute eigentlich gerne weniger arbeiten würden zum Beispiel. Ne? Wenn die Schweden das können, wieso können wir das eigentlich nicht? Und also kommen ganz viele Fragen und dass wir das gemacht haben, soll eigentlich nur heißen, wenn wir das schaffen, mit einem schwerbehinderten Kind, einem 6 Monate alten Sohn und nicht viel Geld, dann können vielleicht andere Menschen das auch, ja.
Nun ist Ihr Job aber auch flexibler als der zum Beispiel an der Supermarktkasse, oder?
Ja, ich weiß. Und auch Selbstständige, die verlieren dann ihren Kundenstamm und so weiter. Ich weiß, dass das alles nicht einfach ist. Aber ich sage auch gar nicht, dass es zum Nulltarif ist. Das ist auch ein Irrtum. Ja, das ist nämlich genau das, was manche Leute sagen auch, boah, dass ihr das machen konntet oder so. Das hat einen Preis gehabt. Ne? Mhm. Ich habe eine Karriere gehabt, die war super. Die habe ich geschmissen, komplett. Da komme ich nie wieder rein. Mhm. Ich habe jetzt ein Konto, das ist leer. Das ist übrigens, glaube ich, genau der Irrtum bei dem Irgendwann, dass man denkt, es passiert irgendwie so und irgendwann kostet es nicht mehr diesen Preis.
Wo sind Sie denn jetzt? Wo leben Sie denn zwischen keine Zeit haben und sich Zeit nehmen? Wo haben Sie sich denn da so einsortiert im Moment?
Wenn ich sage, ich hatte keine Zeit, dann fehlt nicht die Zeit, sondern es fehlt irgendwas ganz anderes, Substanzielles. Und ich habe mal so ein Spiel erfunden, wenn man dann sagt, wenn man Zeit durch Leben ersetzt, in den gleichen Sätzen und sagt, ich hatte in den letzten 3 Monaten kein Leben, dann merkt man sofort, irgendwie, ja, stimmt doch was nicht, ist doch komisch, das fühlt sich komisch an. Aber das Leben ist ja Zeit und Zeit ist ja das Leben. Also ich glaube da nicht dran, dass man keine Zeit hat, sondern man setzt Prioritäten und man muss kämpfen um die Zeit, aber sie ist da und sie gehört auch einem selber eigentlich.
Das heißt, Sie sind jemand, der nie mehr sagt, ich habe jetzt keine Zeit?
Nee, doch, das passiert mir natürlich auch, aber ich bin sozusagen zumindest auf dem Weg und gebe mir Mühe, dass ich das auch einen Respekt gegenüber meinem eigenen Leben. Ne? Also man muss sich jetzt nicht jeden Tag sagen, das ist jetzt der Anfang vom Rest meines Lebens oder was ist da alles für so gibt es ja so Psychotricks. Aber man kann sich schon natürlich Fragen stellen, okay, wenn ich das jetzt, möchte ich das, was ich jetzt gerade mache, könnte ich das jetzt noch 30 Jahre so weitermachen? Oder wenn ich nur noch ein Jahr hätte, was würde ich dann machen? Und dann kriegt man ja wirklich ganz andere Antworten. Und wo ich jetzt lebe, also ich bin heute Morgen zwischen Umzugskartons aufgewacht. Dann habe ich gemerkt, dann habe ich mir eine Hose aus dem Schrank genommen, da war noch Sand drin. Dann habe ich eine WhatsApp von meiner Tochter gekriegt, die ist in Australien. Also im Moment ist es ganz schön wild, so was das Leben.
Der Kommentar dazu könnte jetzt heißen, don't worry, be happy.
Genau, ja, yeah, das habe ich mir auch gewünscht.
Musik von Bobby McFerrin.
Ich komme aus einer Sängerfamilie. Der kann wirklich 3 Töne gleichzeitig singen. Für mich ist das die, und das kam, da war ich in der Schule. Da war ich in der Oberstufe, hatte Pickel, kriegte keine Freundin. Und dann sang der da sein. Das hat mich damals schon begeistert.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy.
Der Doppelkopf. Inhaltsfrei Kultur mit Wolf Küpper und Daniela Baumeister. Eine Runde haben wir noch. Sie waren 1 Million Minuten, also 2 Jahre weg, auf Wunsch ihrer kleinen Tochter, die nur schöne Sachen machen wollte, die hier offenbar nicht gehen. Das haben wir jetzt alles schon mal besprochen. Dann sind Sie wiedergekommen und wieder gefahren. Was haben Sie mit der ersten Erfahrung ganz konkret anders erlebt und neu?
Also ich meine, man kann das ja auch natürlich lernen. Also man ist ja sehr voneinander abhängig, wenn man auf so einer Reise ist und dann hat man Kinder, da muss man ja doch, das muss alles funktionieren. Und inzwischen sind wir so ein eingespieltes Team, das ist so irre. Also keiner, wenn wir zum Beispiel aufbrechen und wirklich von einem Land ins andere fliegen und dann, das ist ja schon ein ganz schöner Rödel. Man packt dann seinen ganzen Lebenshaushalt, Hausstand, packt man ja dann ein wieder in, ne, und die Kinder rennen drumherum und sind aufgeregt. Da muss nichts geklärt werden. Also es geht alles vollautomatisch. Wir sind inzwischen richtig eingespielt. Das habe ich neulich nochmal festgestellt. Das hat mich überrascht.
Ist es auch befreiend, wenn man nicht mehr so viel besitzt?
Klar, ich meine.
Oder ist das auch ein Klischee?
Ja, natürlich, das ist immer das Problem mit den Klischees, wenn die dann noch stimmen, ne, dann kommt man ja irgendwie nicht drum rum. Also ich finde es großartig. Also ich habe wirklich nur noch 9 Umzugskartons. Also mein gesamtes Habe passt in 9 Umzugskartons. Und das ist noch mehr als beim letzten Mal, weil so viele Bücher dazugekommen sind, weil ich ja mit dem Verlag zusammenarbeite und so weiter. Ne? Da kriegt man auch manchmal Bücher geschenkt. Und das ist wunderbar. Ich meine, ganz praktisch, ich brauche einen Tag, dann habe ich mein gesamtes Hab und Gut von A nach B umgezogen. Alleine. Und ich finde, das lernt man auch auf Reisen. Also wir durften 69 Kilo mitnehmen für 2 Jahre, zu viert. Und wir sind super damit hingekommen. Kann ja dann nicht sein, dass ich eine 6-Zimmer-Wohnung brauche.
Kann aber auch immer ganz schön sein, wenn man sie hat.
Ja, ist auch schön. Ich gehe auch gern shoppen und so weiter. Also ich merke, dass ich finde das.
Also Sie sind jetzt kein Asket, der auf alles freiwillig verzichtet, nur für die Freiheit und die Träume.
Naja, also man muss sich entscheiden, ne? Wenn ich einen Flachbildschirm haben will, der noch flacher ist als mein letzter Flachbildschirm, dann habe ich hinterher kein Geld zum Reisen, ne? Oder, ne? Also, oder ein Luxusauto oder irgendwie sowas. Da muss man sich schon entscheiden. Ich denke, entweder Geld oder Zeit. Also das meiste, sonst kriegt man es nicht zusammen. Aber mir macht es genauso Spaß, in den Laden zu gehen und mir irgendwas zu kaufen. Ich versuche nur immer, mich zu fragen, ja, muss es wirklich sein?
Was passiert, wenn Träume Wirklichkeit werden? Irgendwann werden Sie dann auch Fahrt und Alltag oder haben Sie immer noch eine bestimmte Magie, die nicht weggeht?
Nee, ich habe es noch nie erlebt, dass ich gedacht habe, so, boah, das ist aber jetzt langweilig, wenn das was war, wonach ich mich schon immer gesehnt habe oder was ich immer machen wollte. Die großen Träume finde ich fantastisch, wenn die in Erfüllung gehen. Ich verstehe auch nicht, dass die Leute immer sagen, man wird auch nicht glücklich, wenn man 1 Million Euro gewinnt, weil man kann ja so viel Zeit dafür sozusagen dann eintauschen und dann Sachen machen, die man will. Ne? Nee, ich habe das, also Träume, wenn die wahr wären, das ist schon ganz großartig.
Ist das bei Ihnen jetzt passiert?
Ja, also viele gleichzeitig. Ne? Also ich bin mit meinen Kindern, meiner Frau unterwegs, ich kann neue Orte sehen, zu denen ich immer hin wollte. Ich habe viel Entscheidungsfreiheit, ich kann das Schreiben, das erfüllt mich mit Leidenschaft, das ist viel wert, glaube ich, wenn man einen Beruf hat, den man mit Leidenschaft betreibt, dann ist es sehr leicht, da auch damit viel Zeit zu verbringen. Das mache ich jetzt auch, das ist alles wunderbar. Ja, im Moment habe ich wirklich viel Glück, ja.
Haben Sie das Gefühl, Sie sind vielleicht sogar realistischer geworden, als Sie früher waren?
Anders realistisch, ne? Also das war eines übrigens der Dinge, die uns die Leute immer gesagt haben, bevor wir losgefahren sind, ihr müsst doch realistisch sein. Ihr könnt doch nicht jetzt hier irgendwie, was macht ihr denn da? Ihr habt ein behindertes Kind, da müsst ihr darauf Rücksicht nehmen. Seid realistisch, fahrt nicht. Oder fahrt anders. Fahrt nach Mallorca und ne, so. Und so, als wäre die Erde eine Scheibe. Und dahinter, hinter Mallorca, ist dann schon der Abgrund, da fällt man runter. Also wenn man länger fährt oder weiter fährt, dann geht es schon abwärts. Und wir waren jetzt auf der anderen Seite der Erde und wir haben es gesehen mit eigenen Augen. Es ist keine Scheibe. Man kann glücklich sein, wenn man mit der Familie 2 Jahre lang da durch Neuseeland fährt und so weiter. Es ist wunderbar, es funktioniert, es ist nicht so gefährlich, wie man denkt. Es geht. Und das ist jetzt der neue Realismus sozusagen. Fast ein Bekenntnis zum Träumen eigentlich.
Sie haben auch irgendwo gesagt, eine Reise ist ein Traum, ist das Abenteuer, ist das Leben, ist eine Reise. Also letztendlich, wenn man es richtig anpackt, hat man so eine Endlosschleife.
Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, das stimmt. Ja, nee, vor allen Dingen.
Die aber auch funktioniert dann.
Ja, und das Reisen ist doch viel lebensnaher als das andere, finde ich. Weil das Leben geht doch auch immer weiter. Also alles bewegt sich immer weiter fort. Ne? Man steigt nie in den gleichen Fluss 2-mal. Aber es ist angeblich normal, dass man immer am gleichen Ort ist, immer die gleichen Sachen macht. Für mich ist das jetzt ganz anders geworden.
Wo wollen Sie denn als nächstes hin?
Dann geht es wenn wir nach Südafrika gehen, wahrscheinlich länger, für wahrscheinlich sogar 2 Jahre. Da kann ich arbeiten. Ich habe da eine Arbeit gefunden.
Als was?
Als Lehrer an einer deutschen Schule in Kapstadt.
Das ist aber wieder mit ganz vielen Spielregeln und Regeln
das
und
stimmt.
einem
und
normalen
bin
Leben.
Ich selber, der die Regeln noch dann verteidigen muss. Ja, klar. Ja, ich bewege mich ja auch nicht im luftleeren Raum. Ne? Also ich muss auch meine Kompromisse machen, aber ich glaube, das wird eine wunderbare Sache. Also ich habe schon als Lehrer mal gearbeitet, das ist toll. Kapstadt ist insofern besonders, da gibt es Arm und Reich direkt nebeneinander und zwar in unheimlicher Intensität und das finde ich ganz spannend. Und die Menschen, die da aufwachsen, die sehen das. Ne, wenn ich in Köln-Nippes unterrichte, habe ich mal, und ich habe Schüler und ich erzähle denen, wie es in Entwicklungsländern aussieht, dann denken die, ich spinne. Und manche denken wirklich, es sieht überall so aus wie auf unserer schönen Wohlstandinsel Deutschland. Also denn der ganze Planet sieht so aus wie das. Und trotz Fernsehen irgendwie so, die Wahrnehmung ist nicht so richtig da. Und in Kapstadt ist es natürlich was ganz anderes. Und die Schule macht viele soziale Projekte, das ist ein Schwerpunkt da. Und ich hoffe, ich kann da mitmachen. Also da freue ich mich sehr drauf.
Was denken Sie, wie haben die letzten Jahre Sie vor allem verändert?
Durch meine Tochter habe ich das gelernt einfach. Also ich bin zum Vater geworden, das war ich vorher nicht. Ich habe gelernt, wie viel wert die Zeit ist. Dadurch habe ich auch, wenn man sich Zeit nimmt für den Moment, dann sieht man die Schönheit. Also man läuft nicht überall dran vorbei, sondern man guckt auch hin, wie Kinder das auch machen. Ich habe früher viel geträumt und habe oft gedacht, es klappt nicht. Jetzt weiß ich, dass es funktioniert und dadurch bin ich noch ein bisschen versponnener vielleicht geworden.
Wie geht's Ihrer Tochter?
Ach super. Sie hat ein unbeschwertes Leben. Sie hat natürlich auch Schule und muss sich da durchbeißen. Aber inzwischen nimmt sie das auch an und wird irgendwann in die Pubertät kommen. Bin mal gespannt, was dann so passiert.
Denken Sie, dass sie gesundheitlich besser dran ist, weil sie dieses Leben leben, als wenn sie nicht weggefahren wären?
Kann man ja nie hinterher sagen. Ne?
Weiß man nicht.
Aber bei uns war es schon so, dass die Ärzte am Anfang gar nicht wussten, was mit ihr wird. Also wir haben ganz schlimme, düstere Prognosen gehabt. Und nach der Reise, sie konnte Fahrrad fahren, sie konnte fließend Englisch. Also es sah alles plötzlich ganz anders aus. Bei uns stand zur Debatte, ob sie jemals überhaupt sprechen können wird und laufen und so weiter. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass das mit der Reise zusammenhängt, mit unserem Lebensstil.
Spielt das Wort Freiheit da auch eine Rolle?
Klar, Freiheit ist natürlich die Möglichkeit zu entscheiden, Dinge zu tun, die mir wichtig sind, solange das nicht irgendwie auf Kosten von anderen geht. Ne? Wir haben die natürlich in unserem Leben im Moment, ist die Freiheit viel, viel größer als in unserem alten Leben.
Wie ist das mit dem manchmal doch so überstrapazierten Wörtchen Glück?
Glück ist sicher auch eine Haltung. Also ich finde, ich hab 2 Sachen gelernt, die ganz wichtig sind. Und zwar zum einen wirklich Träume zu verfolgen, die auch erreichbar sind, aber dafür dann auch wirklich zu kämpfen. Und das andere ist aber auch Träume loszulassen, bei denen man merkt, so, da komme ich nicht hin, das schaffe ich nicht. Um sich nicht zu verheben und dann jahrelang irgendwas hinterherzulaufen, was man eh nicht schafft. Und die Unterscheidung zwischen beiden ist eben total wichtig. Das gibt's ja auch schon von dem Reinhold Niebuhr, ne? Also man gibt mir die Kraft, an den Sachen zu arbeiten, die ich ändern kann, die Sachen zu lassen, die ich nicht ändern kann und das eine vom anderen zu unterscheiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist für mich eigentlich Glück.
Australien, dann Südafrika, dann neue Pläne und vielleicht auch wieder Deutschland, wären Ihre Kinder, denn hier mal klarkommen oder müssen sie dauerhaft auf der Welt unterwegs sein und weg sein vor allem?
Um Gottes Willen, das können die sich aussuchen. Also mein Sohn, der kann entscheiden, ob er jetzt Postbeamter in Oberdottendorf wird oder Surflehrer in Tahiti. Aber was wichtig ist, ist, dass er weiß, dass er die Wahl hat. dass er nicht irgendwann denkt, so, naja, ist ja sowieso alles, Leben ist Malen nach Zahlen, alles ist vorprogrammiert und die Alternativen sind eh alternativlos, sondern dass er eben weiß, so, okay, eigentlich ist die Welt offen und ich suche mir aus, was ich mache. Das ist eigentlich das, was ich glaube, was durch die Reisen bei den Kindern auch entsteht im Kopf.
Ich finde Glück, dass Sie hier waren, im Doppelkopf in HR2 Kultur. 1 Million Minuten heißt das Buch, erschienen bei Knaus, Wolf Küpper hier im Doppelkopf. Vielen Dank, lesenswertes Buch, wie ich finde. Und wollen wir nicht doch noch einen Tag ans Meer?
Oh ja.
Zum Schluss mit den Fantastischen Vier. Es kann auch einfach mal nur der Strand sein.
Ja.
Vielen Dank für den Besuch.
Danke.
Mein Name ist Daniela Baumeister. Schönen Tag. Machen Sie es gut.
Du bist nicht mehr bei dir, die Zeit kehrt zurück.